Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Peter Sawicki. Schönen guten Abend. Rund um die ukrainisch-russische Grenze wird weiter keine Entspannung gemeldet. Damit sich das ändert, war heute US-Außenminister Antony Blinken nach Genf zu einem Gespräch mit Russlands Chefdiplomaten Sergei Lavrov gereist. Von einem Durchbruch konnten beide danach nicht berichten. Das Treffen dauerte auch kürzer als geplant. Doch man will im Dialog bleiben, was Hoffnung auf eine friedliche Lösung machen könnte. Ob dies berechtigt ist, das fragen wir den Russland-Experten Alexander Gräf gleich hier im Interview. Wir berichten über die erste Klausurtagung der Ampelkoalition und schauen da auf Gemeinsamkeiten und kritische Zwischentöne. Nach dem neuerlichen schwerwiegenden Gutachten über sexuelle Gewalt in der katholischen Kirche wird eine schärfere Kontrolle selbiger diskutiert und Deutschland diskutiert über den Umgang mit dem bald erwarteten Höhepunkt der Omikron-Welle. Mehr zu diesen Themen dann später. An Gesprächsbereitschaft mangelt es im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine derzeit nicht. Anfang der Woche war Außenministerin Baerbock in Kiew und Moskau. Von dort reiste ihr Kollege Lavrov heute dann nach Genf, um den Vertreter der USA, Antony Blinken, zu treffen. Ausgerechnet dessen Chef hatte zuvor Irritationen ausgelöst und schien anzudeuten, dass Sanktionen gegen Russland vom Ausmaß einer Attacke gegen die Ukraine abhängen könnten. Blinken klang heute anders. Er warnte Russland erneut, sicherte aber auch zu, sich demnächst schriftlich noch einmal bei Lavrov bzw. in Moskau zu melden. Aus Genf, Katrin Hondl.
Heftiger Wind fegte am Vormittag um das President Wilson Hotel am Genfer See. Aber drinnen im Konferenzraum ging es wohl weit weniger stürmisch zu, als manche befürchtet hatten. Nice to meet you. Schön, Sie wiederzusehen. So begrüßte US-Außenminister Blinken seinen russischen Amtskollegen Lavrov. Handschlag. Und dann lief alles schneller als geplant. Schon nach 1,5 Stunden verließ die US-Delegation das Hotel.
The discussion today with Minister Lavrov was frank and substantive.
Offen und substanziell sei das Gespräch gewesen, sagte Blinken danach. Auch Lavrov sprach auf seiner separaten Pressekonferenz im Anschluss von einem offenen und nützlichen Gespräch. Es war ein ehrliches Gespräch mit Antony Blinken und wir sind uns einig, dass ein vernünftiger Dialog aufrechterhalten werden muss. Er hoffe, so Lavrov, dass die Emotionen zurückgehen, obwohl es dafür natürlich keine Garantien gebe. Auch Blinken sagte, man sei sich einig gewesen, dass der diplomatische Prozess weitergehen müsse. Der US-Außenminister bestätigte, was zuvor Lavrov angekündigt hatte, dass die USA in der kommenden Woche schriftlich auf die russischen Forderungen nach Sicherheitsgarantien in Osteuropa reagieren werden. Danach solle es weitere Gespräche geben, sagte auch Lavrov. Wir warten auf Antworten der USA. Danach gibt es wieder Kontakte, so Lavrov. Präsident Putin sei immer bereit, mit US-Präsident Biden zu sprechen. Das müsse aber ernsthaft vorbereitet werden. Russland fordert von den USA und ihren Verbündeten unter anderem, dass die Ukraine kein NATO-Mitglied wird. Eine solche Garantie schloss Blinken erneut aus. Beim Selbstbestimmungsrecht von Staaten gebe es keinerlei Verhandlungsspielraum, sagte er. Blinken wiederholte auch seine Warnung vor massiven Konsequenzen, sollte Russland in die Ukraine einmarschieren. Wenn irgendwelche russischen Militärkräfte die ukrainische Grenze überschreiten, werden die Vereinigten Staaten und unsere Partner und Verbündeten schnell, hart und mit vereinten Kräften reagieren. Russlands Außenminister wiederum wiederholte die russische Beteuerung, ein Einmarsch in die Ukraine sei überhaupt nicht geplant. Einen großen Durchbruch hatten beide Seiten schon vor dem Gespräch am Vormittag ausgeschlossen. Nun ist aber zumindest klar, dass die Gespräche weitergehen werden, sobald die schriftliche Antwort der USA auf die russischen Forderungen vorliegt. Erst dann, so sagte es Lavrov, könne er sagen, ob man sich auf dem richtigen Weg befinde oder nicht.
Katrin Hondl, ist das heutige Treffen ein Schritt in Richtung friedlicher Lösung oder ist die militärische Eskalation nur aufgeschoben? Und was wird Russland als nächstes tun? Über das alles konnten wir mit Alexander Gräf vor der Sendung sprechen. Er ist Politologe am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Uni Hamburg. Zu seinen thematischen Schwerpunkten zählt die russische Außen- und Verteidigungspolitik. Die erste Frage an ihn lautete, ob die Floskel, dass solange geredet nicht geschossen werde, ob die weiter zutrifft.
Also ich glaube, es ist zumindest gut, dass sich beide Parteien jetzt in Genf noch einmal getroffen haben. Das verschafft uns Zeit, den diplomatischen Weg weiterzugehen. Ob damit eine militärische Eskalation ausgeschlossen sein wird, das wage ich allerdings zu bezweifeln.
Dann blicken wir erstmal kurz auf den möglichen weiteren diplomatischen Weg. Stimmt Sie da irgendetwas zuversichtlich anhand dessen, was heute zu hören war?
Nun ja, beide Parteien haben ja gesagt, dass diese Gespräche heute nützlich und auch konstruktiv gewesen sind, dass man auch einmal die eigenen Positionen der anderen Seite darstellen konnte und auch spezifizieren konnte, um was es geht. Es wird in der nächsten Woche eine schriftliche Antwort geben der Vereinigten Staaten an Russland zu den von Russland gestellten Forderungen. Das ist auch im Prinzip eine gute Entwicklung. Auch das setzt den diplomatischen Weg fort. Und man wird dann sehen, um welche Antworten es sich handelt und wie Russland darauf reagiert. Letztlich ist es wichtig, dass auch danach nochmal ein gemeinsames Treffen stattfinden wird, um darüber zu sprechen. Außenminister Blinken sprach sogar von mehreren Treffen oder er sprach im Plural. Das heißt, der diplomatische Weg wird noch einige Tage, vielleicht sogar Wochen fortgesetzt werden können.
Und zuvor, vor einigen Tagen, hieß es noch von russischer Seite aus, dass weitere Treffen grundsätzlich von zum Beispiel der jetzt ausstehenden schriftlichen Antwort abhängen würden. Ist es also schon eine Art Einlenken, ein Fortschritt, dass dieser Weg der Diplomatie jetzt erstmal offenbar weitergehen soll?
Ich glaube schon. Und das ist auch gut so, dass beide Parteien noch eine Einigung auf diplomatischem Wege anstreben. Aber wie gesagt, es ist nicht ausgeschlossen, dass Russland trotzdem am Ende militärisch eskalieren wird. Vieles wird davon abhängen, wie die nächsten zwei Wochen verlaufen.
Welcher Inhalt der jetzt anstehenden schriftlichen Antworten könnte Russland denn zufriedenstellen, wenn man bedenkt, dass diese Maximalforderungen, die aufgestellt worden sind, beispielsweise keine Osterweiterung der NATO und Ähnliches, dass das ja nicht im Interesse des Westens ist? Das heißt, was kann der Westen da Russland überhaupt bieten?
Ja, das ist genau die Krux an der Geschichte. Russland besteht auf diesen Maximalforderungen. Die Vereinigten Staaten und auch die NATO haben genau diese, wie Sie richtig sagen, abgelehnt. Und bisher gibt es dort eigentlich keine Möglichkeit, aufeinander zuzugehen. Die NATO hat bisher zwar zugestimmt, sprechen zu wollen über Abrüstung, über Rüstungskontrolle und vertrauens- und sicherheitsbildende Maßnahmen, aber eben in diesen Punkten, um die es Russland geht, um die Nichterweiterung der NATO, inklusive der Ukraine. Darauf hat sich der Westen nicht eingelassen. Und bisher sehe ich in diesem Punkt zumindest keine Lösungsmöglichkeit.
Das heißt, wie wird es da weitergehen? Also wird man da einfach auf diesen Standpunkten verharren? Oder gibt es da irgendeine Kompromissmöglichkeit, auf die man sich trotzdem einigen könnte?
Also Kompromissmöglichkeiten sind natürlich immer denkbar. Das wird vom Verlauf der Verhandlungen jetzt abhängen. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass sollte Russland tatsächlich militärisch eskalieren, beispielsweise Anfang, Mitte Februar, dann wir auch danach wieder zum Verhandlungstisch zurück müssen. Aber wir als der Westen dann mit schlechteren Karten dastünden und letztlich gegebenenfalls doch auf diese Maximalforderungen zumindest in irgendeiner Form eingegangen werden muss. Das wird man sehen. Momentan pokern beide Seiten, aber Russland hat sicherlich jetzt momentan die Trümpfe in der Hand.
Halten Sie es für denkbar, dass Russland während solcher Gespräche militärisch eskaliert?
Ich glaube nicht, dass das während der Gespräche passieren wird. Wir sehen ja jetzt, dass neben dem Truppenaufmarsch in der Nähe zur Ukraine auch Übungen stattfinden werden im Februar gemeinsam mit Weißrussland. Auch eine Reihe von Marineübungen sind angekündigt. Das heißt, das alles läuft parallel an. Aber ich denke, Russland wird natürlich warten mit einer militärischen Eskalation, bis klar wird, wie verhalten sich die Vereinigten Staaten, worauf lässt man sich wirklich ein. Aber bis dahin wird Russland versuchen, natürlich weiter Druck aufzubauen, um das gewünschte Endergebnis zu erreichen.
Das heißt, dass alles, was Sie gerade erwähnen, diese Übungen in und mit Belarus, die angekündigten Seemanöver und der Truppenaufmarsch, ist das alles in einem Zusammenhang zu sehen?
Das glaube ich schon. Also es geht letztlich darum, die NATO und die Vereinigten Staaten unter Druck zu setzen. Gleichzeitig hat man natürlich gesagt, auch heute wieder Außenminister Lavrov, dass Russland nicht in die Ukraine einmarschieren wolle. Aber nichtsdestotrotz, das ist ein gewaltiger Militäraufmarsch und eine Drohkulisse, die hier geschaffen wird, eben um auch die Verhandlungen letztlich zu beeinflussen.
Wie könnte eine militärische Eskalation konkret aussehen?
Das ist natürlich schwierig zu sagen. Da gibt es sicherlich ganz unterschiedliche Strategien. In der Öffentlichkeit wird häufig über die Invasionsmöglichkeit gesprochen, über mögliche auch Landgewinne, eine Besetzung der Ukraine. Das glaube ich nicht. Ich denke, Russland wird, wenn es eskaliert, sehr gezielt eskalieren. möglicherweise auch mit Abstandswaffen, das heißt zum Beispiel mit Marschflugkörpern, um militärische Infrastruktur in der Ukraine zu zerstören und um ein Zeichen zu setzen und dann zu schauen, was folgt als Reaktion des Westens auf so eine militärische Eskalation. Sicherlich immer mit der Möglichkeit, auch noch weiter zu eskalieren. Aber ich gehe davon aus, dass, sollte es dazu kommen, wir, wie gesagt, wieder am Verhandlungstisch sitzen werden, um über dieselbigen Forderungen Russlands zu verhandeln.
Und da haben ja Aussagen von US-Präsident Joe Biden jetzt Irritationen ausgelöst. Die wurden zwar korrigiert, aber sie standen zumindest kurzzeitig im Raum. Also die Andeutung, so wurde das interpretiert kurzzeitig, dass eben die Reaktion des Westens sozusagen vom Ausmaß eines russischen Militärschlags abhängen könnte. Wie hat man das aus Ihrer Sicht in Russland aufgefasst?
Also ich glaube, Russland weiß sehr genau zu unterscheiden zwischen öffentlichen Äußerungen und den Dingen, die in nicht öffentlichen Gesprächen gesagt werden. Die können durchaus unterschiedlich sein. Was Präsident Biden jetzt gesagt hat, ist natürlich politisch und auch öffentlich ein Problem für die bisherige Position der Vereinigten Staaten und der NATO. Man hat das, wie Sie richtig sagen, sofort dementiert. Aber ich halte, wie gesagt, so ein Vorgehen für durchaus realistisch, dass man im Zweifel auch bereit sei, Sanktionen an den Umfang einer solchen militärischen Eskalation zu binden und damit auch eine Tür öffnet für weitere Gespräche, anstatt sozusagen alle Sanktionen, die man jetzt plant, sofort umzusetzen. Denn damit würde man natürlich auch jegliche politische Gespräche ausschließen.
Also verstehe ich Sie richtig. Halten Sie es für möglich, dass man vom Westen aus gesehen, wenn es zu einer Verschärfung, militärischen Verschärfung kommt, dass man dann tatsächlich nicht erstmal die härtesten Sanktionen verhängt, sondern abwartet, was das für eine Wirkung erzielt?
Das halte ich für möglich, ja, in der Tat.
Mhm. Das heißt, dann hat Joe Biden da so ein bisschen vielleicht nur die Wahrheit ausgesprochen, ungewollt.
Das könnte sein, dass das so ist. Wie gesagt, es ist durchaus wichtig, dass auch in der Öffentlichkeit ein entsprechendes Bild entsteht. Ich will vielleicht historisch erinnern an die Kuba-Krise, weil wir auch jetzt in ungewöhnlichen und schwierigen Zeiten leben. Auch damals hat Präsident Kennedy versprochen, der Sowjetunion Raketen aus der Türkei abzuziehen. Und das war 1962. Und erst 8 Jahre später ist diese Information öffentlich geworden. Natürlich leben wir heute in ganz anderen Zeiten, auch medial. Aber ich halte es zumindest nicht für ausgeschlossen, dass solche Lösungsmöglichkeiten auf dem Tisch liegen.
Was könnte ein Auslöser für eine militärische Eskalation aus Sicht Russlands sein?
Russland behauptet natürlich, dass die NATO sozusagen Russland bedroht und vor allem auch, dass die Ukraine die beiden sogenannten Volksrepubliken bedroht und möglicherweise dort militärisch aktiv werden möchte. Ich glaube nicht, dass das der Fall sein wird, aber um einen Vorwand zu haben für eine militärische Eskalation, ist sicherlich davon auszugehen, dass Russland sich auf solche Argumente bezieht. Bisher zumindest ist es immer wichtig gewesen für Moskau, dass man formal gesprochen Gründe anführen kann, warum man militärisch interveniert. Das ist in Syrien so gewesen und das ist im Übrigen auch während der Militäraktion auf der Krim der Fall gewesen.
Alexander Gräf, Russland-Experte, Politikwissenschaftler war das. Wir kommen zum nächsten Thema. Corona-bedingt nicht wie üblich auf Schloss Meseberg in Brandenburg, sondern im Kanzleramt kamen heute SPD, Grüne und FDP zu ihrer ersten Kabinettsklausur zusammen, um ihre weitere Politik abzustecken. Die Besprechung der G7-Präsidentschaft, die Deutschland übernommen hat, war nur ein Thema. Hinzu kommt als große Herausforderung die Außenpolitik, wir haben es gerade gehört, außerdem etwa der Klimaschutz und die Pandemie. Und längst nicht überall hatten die drei Parteien zuletzt einen einheitlichen Kurs erkennen lassen. Was bei der Klausur heute herauskam, fasst Hans-Joachim Viehweger zusammen.
Die Pressekonferenz nach der ersten Regierungsklausur erinnert ein bisschen an die Zeit der Koalitionsverhandlungen. Schon als SPD, Grüne und FDP an der neuen Regierung arbeiteten, war viel von einem konstruktiven Miteinander die Rede, von einer guten Gesprächsatmosphäre, von der parteiübergreifenden Suche nach Lösungen.
Wenn man die Gruppen zusammenstehen sieht, die sind nicht mehr nach Parteifarben geordnet. Und wenn man überlegt, wie Konflikte gelöst werden, sagt man nicht, da müssen sich aber die Grünen gegen XY durchsetzen, sondern man sieht einen Konflikt in der Sache und arbeitet daran, ihn zu lösen.
So Vizekanzler Robert Habeck im Rückblick auf den Klausurtag. Und ja, auch der Humor sei nicht zu kurz gekommen. Und das bei durchaus schwierigen Themen, wenn man an Corona, den Konflikt um die Ukraine und den Klimaschutz denkt. So hat sich die Bundesregierung vorgenommen, im Jahr der deutschen G7-Präsidentschaft vor allem den Klimaschutz mit den anderen großen Industrienationen, die in der Gruppe der G7 versammelt sind, voranzubringen.
Bundeskanzler Olaf Scholz.
Wir wollen erreichen, dass nicht jedes Land für sich alleine geht, sondern dass sie sich zusammentun zu einem Klimaclub, in dem auf unterschiedliche Weise aber gemeinsam vorangekommen wird, damit wir es schaffen, klimaneutral in der Welt zu werden.
Was das konkret heißt, bleibt an diesem Tag vage. Doch Wirtschafts- und Klimaminister Habeck von den Grünen verweist schon mal auf die Bedeutung des internationalen Handels für gelingenden Klimaschutz. Nicht, dass sich einzelne Länder durch laxe Regeln einen Wettbewerbsvorteil für ihre Wirtschaft verschaffen.
Wir werden sehr streng darauf achten, dass Regeln, ökologische Regeln nicht dazu führen, dass wir aus Versehen oder mit Absicht in einen Handelskrieg eintreten, weder von deutscher, europäischer Seite noch von anderer Seite.
Ein zweites wichtiges Klausurthema ist dann ganz nach dem Geschmack von Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner. Deutschland müsse entfesselt werden. Es gäbe zu viele komplizierte Regeln, die die Kreativität von Bürgern und Unternehmen hemmen würden.
Wir haben sehr konkret gemeinsam in allen Ressortbereichen besprochen, was kann getan werden, damit Deutschland Tempo aufnimmt, um Fortschritt zu wagen.
Gemeinsam betonen Lindner, Scholz und Habeck, wie wichtig es sei, Planungs- und Genehmigungsverfahren zu vereinfachen, um schneller voranzukommen. Bei der Energiewende, beim Wohnungsbau, bei der digitalen Infrastruktur. Eine Einigkeit, in der sich die drei auch durch Fragen nach möglichen Differenzen nicht beirren lassen. Zum Beispiel bei Fragen zur Bedeutung von Gas für die künftige Energieversorgung. Kein Problem, sagt SPD-Kanzler Scholz. Die Regierung sei sich einig, dass Gas als Übergangslösung notwendig sei.
Und dass wir deshalb auch der Meinung sind, dass dort neue Investitionen stattfinden sollen im Hinblick auf Gas. Und darüber gibt es gar keine unterschiedlichen Sichtweisen.
Genauso sei es, sagt Robert Habeck, um dann freilich einen anderen Akzent zu setzen. Welches Volumen an Gas künftig benötigt werde, das könne man heute noch nicht sagen. Die gute Atmosphäre soll dadurch aber nicht getrübt werden. Und Robert Habeck gibt die Devise aus.
Naja, es ist eine Regierung und eine Regierung handelt prinzipiell immer einig.
Robert Habeck im Bericht von Hans-Joachim Viehweger. Das Gutachten zu sexueller Gewalt durch Geistliche im Erzbistum München und Freising erschüttert die katholische Kirche einmal mehr. Schwere Vorwürfe werden dabei auch am damaligen Erzbischof Ratzinger, dem späteren Papst Benedikt, erhoben. Der Politik wurde bisher oft vorgeworfen, zu nachsichtig mit der Kirche in dieser Causa umzugehen. Die politischen Reaktionen auf das neueste Gutachten sind diesmal aber durchaus scharf, wie Lothar Lenz berichtet.
Nach der Veröffentlichung des Gutachtens zu Fällen sexuellen Missbrauchs im Erzbistum München und Freising werden Forderungen nach Aufklärung und einer schärferen Kontrolle kirchlicher Einrichtungen laut. Die Bundesregierung forderte die katholische Kirche zu einer konsequenten Aufarbeitung der dokumentierten Missbrauchsfälle auf. Die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann sagte, das Ausmaß der Pflichtverletzungen kirchlicher Amtsträger sei erschütternd.
Der Missbrauch und der anschließende Umgang mit diesen Taten machen fassungslos. Umso dringender sind nun die vollständige Aufklärung und die umfassende Aufarbeitung.
Was sowohl die Kirche selbst als auch staatliche Strafverfolgungsbehörden betreffe, sagte Hoffmann. Das Bundesjustizministerium bestätigte unterdessen, dass die Staatsanwaltschaft München in weiteren Missbrauchsfällen Ermittlungen aufgenommen habe. Das vom Erzbistum München und Freising selbst in Auftrag gegebene Gutachten hatte Straftaten an rund 500 Opfern dokumentiert. Dem ehemaligen Erzbischof Josef Ratzinger, dem späteren Papst Benedikt sowie dem amtierenden Erzbischof Kardinal Reinhard Marx wirft das Gutachten vor, auf bekannt gewordene Missbrauchsfälle nicht angemessen reagiert zu haben. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sagte, der fällige Aufarbeitungsprozess sei ein Blick in den Abgrund. Der Passauer Strafrechtler Holm Putzke forderte, Kitas und Schulen in kirchlicher Trägerschaft stärker zu kontrollieren. Die Kirche müsse in vollem Umfang der staatlichen Strafverfolgung unterstellt werden. Die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Irme Stetter-Karp, sagte im rbb-Inforadio, sie habe Zweifel, dass die Kirche die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle allein überhaupt leisten könne.
Das war Lothar Lenz und wir kommen um 23.29 Uhr zu unseren Kurzberichten. Bleiben beim Thema. Mittlerweile hat sich zu dieser Causa auch Papst Franziskus geäußert. Elisabeth Pongratz.
Der Papst äußerte sich beim Empfang von Mitgliedern der Glaubenskongregation, die auch für die Bearbeitung von Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche zuständig ist. Franziskus rief dazu auf, die Gesetze streng anzuwenden. Die Kirche setze sich mit Gottes Hilfe entschlossen dafür ein, den Opfern von Missbrauch durch ihre Mitglieder Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Der Papst betonte, dass kürzlich das kirchliche Strafrecht überarbeitet worden sei, um die Wirksamkeit der Justiz zu erhöhen. Gleichzeitig räumte Franziskus ein, dass dies allein nicht ausreichen könne, um das Phänomen einzudämmen. Aber es sei ein wichtiger Schritt, um Gerechtigkeit wiederherzustellen, den Skandal wiedergutzumachen und den Täter zur Besserung zu bringen. Der 85-Jährige nahm nicht direkt Bezug auf das Missbrauchsgutachten im Erzbistum München und Freising. Gestern hatte der Vatikan mitgeteilt, dass man es in den folgenden Tagen lesen und prüfen wolle. In dem Gutachten, das eine Münchner Anwaltskanzlei erstellt hatte, wird mehreren kirchlichen Würdenträgern Fehlverhalten vorgeworfen. Besonders der emeritierte Papst Benedikt XVI. Wird schwer belastet. In seiner Zeit als Erzbischof, so die Gutachter, habe er offensichtlich Missbrauchstäter in der Seelsorge eingesetzt und dazu teilweise auch keine richtigen Angaben gemacht.
12 Euro Mindestlohn, das war das zentrale Wahlversprechen der SPD und Olaf Scholz. Jetzt soll das auf den Weg gebracht werden. Volker Findhammer.
Dass der Mindestlohn in diesem Jahr auf 12 Euro angehoben werden soll, war klar. Darauf haben sich die Ampelpartner im Koalitionsvertrag verständigt. Jetzt liegt der Referentenentwurf aus dem Bundesarbeitsministerium vor und danach soll die Regelung ab dem 1. Oktober dieses Jahres umgesetzt werden. Von der generellen Einführung des gesetzlichen Mindestlohns in Deutschland im Jahr 2015 haben rund 4 Millionen Menschen profitiert, ohne dass dabei negative Beschäftigungseffekte hervorgerufen worden seien, heißt es in der Begründung. Aber im europäischen Vergleich sei die bisherige Ausgestaltung mit derzeit 9,82 Euro pro Stunde und 10,45 Euro ab Anfang Juli, gerade auch im Blick auf die steigenden Lebenshaltungskosten und die künftige Altersvorsorge, zu niedrig. Deshalb soll es zu dieser einmaligen, politisch veranlassten Anhebung auf 12 Euro kommen. Über alle weiteren künftigen Anpassungsschritte der Höhe des Mindestlohns soll dann wieder allein die Mindestlohnkommission entscheiden, heißt es in dem Entwurf. Bereits im Februar soll der Mindestlohn im Kabinett verabschiedet werden.
Nur knapp ist die Linke wieder in den Bundestag eingezogen. Heute hat sie auf der Jahresauftaktklausur den künftigen Kurs besprochen. Uli Haug.
Die Linksfraktion will sich künftig als soziale Opposition gegenüber der Ampel positionieren. Das Leben müsse bezahlbar sein, ist dabei eine zentrale Forderung. Beispiel Pflege. Hier sei in 2 Jahren Pandemie praktisch nichts passiert, sagt die Fraktionsvorsitzende Amira Mohamed Ali.
Der Pflegebonus ist immer noch nicht ausgezahlt und wir wissen bereits jetzt, dass die Bundesregierung nicht einmal plant, das allen Pflegerinnen und Pflegern zukommen zu lassen. Das ist ein fatales Signal.
Co-Fraktionschef Bartsch sieht kurzfristig vor allem Bedarf bei den hohen Energiepreisen, staatlich einzugreifen. Von der Ampelregierung fordert er einen Entlastungsplan, um die steigenden Preise in den Griff zu bekommen. Das sei auch für erfolgreichen Klimaschutz notwendig.
Wir werden beim Klimaschutz nur erfolgreich sein, wenn wir nicht als erstes damit kommen, dass die Preise höher werden für Strom, für Energie, für Heizöl, für Sprit. Das genau ist der falsche Weg.
Konkret fordert Bartsch, stattdessen die EEG-Umlage dringend abzuschaffen. Außerdem kann er sich vorstellen, die Mehrwertsteuer auf Energie zumindest zeitweise zu reduzieren und eine Obergrenze für Energiesteuern einzuführen. Zudem dürfe der Umbau der Industriegesellschaft nicht zu Lasten der Beschäftigten und ihrer Arbeitsplätze gehen.
Weitere Hilfsgüter sollen zeitnah im Pazifikstaat Tonga ankommen. Lena Bodewein.
Sie bringen vor allem dringend benötigtes Trinkwasser. Nach dem Ausbruch des Vulkans Hunga Haapai am vergangenen Wochenende hat ein Tsunami das Land mit 15 Meter hohen Wellen getroffen. Eine Decke aus vulkanischer Asche hat sich über alle Inseln des Königreiches im Südpazifik gelegt. Dadurch sind die Trinkwasservorräte Tongas ruiniert worden. Die Bewohner sammeln üblicherweise Regenwasser in Tanks, da es zu wenig Süßwasserquellen gibt. Die Vereinten Nationen schätzen, dass etwa die Hälfte der 105.000 Einwohner jetzt kaum noch Trinkwasser zur Verfügung hat. 60.000 Menschen seien auch davon betroffen, dass vulkanische Asche ihre Ernten, Fischzuchten sowie die Nahrung für ihr Vieh zerstört hat. Die Hilfstransporte bringen neben Wasser Entsalzungsanlagen, provisorische Unterkünfte, Generatoren, da der Strom oft ausfällt, und Satellitentelefone. So kann die unterbrochene Kommunikation wieder in Gang gebracht werden. Der Vulkanausbruch hatte das wichtige Unterseekabel nach Fidschi und somit die Verbindung zur Außenwelt gekappt. Die Übergabe der Hilfsgüter erfolgt kontaktlos, damit ausländische Helfer nicht das Coronavirus mitbringen. Bisher hat es während der Pandemie nur einen Covid-19-Fall in Tonga gegeben. Das Land schottet sich seit 2 Jahren ab.
Mit dem 1. Januar hat die zweite Amtszeit von UN-Generalsekretär Antonio Guterres begonnen. Heute hat er seine politischen Prioritäten vorgestellt. Antje Passenheim.
Es sei nicht die Zeit zu planen, es sei Zeit zu handeln, mahnte Generalsekretär Guterres vor der UN-Vollversammlung. Covid-Pandemie, Klimakrise, Ungleichheit und geopolitische Spannungen versetzten die Welt in einen immer schlechteren Zustand und der sei großteils das Resultat schlechter globaler Regierungsführung. Wörtlich sagte Guterres, das Einzige, was sicher ist, ist noch mehr Unsicherheit. Die Welt müsse 5-mal den Notfallmodus einschalten. Top-Priorität sei der gemeinsame Kampf gegen die Covid-Pandemie und eine gerechtere Impfkampagne. Noch immer sei die Impfquote in den reicheren Ländern 7-mal höher als beispielsweise in den afrikanischen. Zweite Priorität, das globale Finanzsystem. Es sei moralisch bankrott, mahnte Guterres. Es bevorzuge die Reichen und bestrafe die Armen. Die brauchten auch Unterstützung im Kampf gegen den Klimawandel, ein weiterer Hauptpunkt. Mehr Tempo will Guterres auch beim Einsatz neuer Technologien machen. Allein dadurch, dass all ihre Schulen Internetzugang bekämen, könnten ärmere Länder ihr Bruttoinlandsprodukt beträchtlich steigern. Im Notfallmodus stehe die Welt auch mit Blick auf die höchste Zahl von Konflikten, die es seit Ende des Zweiten Weltkriegs gegeben habe.
Als exzentrischer und facettenreicher Rockmusiker und Schauspieler erlebte Meatloaf eine wechselvolle, aber insgesamt auch eine erfolgreiche Karriere. Nun ist er gestorben, Markus Schuler.
Der Sänger sei im Beisein seiner Frau Deborah und seiner beiden Töchter gestorben, teilte das Management des Rockmusikers mit. Der als Marvin Lee Adday im US-Bundesstaat Texas geborene Musiker wurde 74 Jahre alt. Meatloaf hat in seiner Karriere weltweit über 100 Millionen Alben verkauft und in über 65 Filmen mitgespielt, darunter Produktionen wie Fight Club, Rocky Horror Picture Show und Wayne's World. Nach seinem internationalen Durchbruch mit Bad Out of Hell 1977 kam für Meatloaf, dessen Künstlername auf Deutsch Hackbraten bedeutet, der Absturz. Der Sänger ruinierte sich auf einer Welttournee die Stimme und hatte danach mit Problemen wie Depressionen, Alkoholsucht und weniger erfolgreichen Nachfolgealben zu kämpfen. Doch immer wieder gelangen ihm Comebacks. Mit Bad Out of Hell 2, Back into Hell 1993 und Bad Out of Hell 3, The Monster is Loose 2006. Zu einem seiner bekanntesten Lieder gehörte sein Welthit I Would Do Anything for Love, But I Won't Do That.
Markus Schuler mit einem Nachruf auf den US-Sänger Meatloaf. Und Konstantin Röse blickt für uns jetzt auf den Tag an der Frankfurter Börse zurück.
Schon die ganze Woche waren Anleger an der Frankfurter Börse nervös. Am letzten Handelstag zeigte sich das nochmal sehr deutlich. Der deutsche Leitindex DAX rutschte knapp 2% nach unten auf 15.604 Punkte. Wie schon in den USA beherrschen Zinsängste auch hierzulande die Märkte. Steigende Leitzinsen der US-Notenbank Fed könnten schon bald kommen. Einige Experten rechnen bereits im März mit einer Zinserhöhung. Für die Aktienmärkte sind solche Spekulationen Gift, denn damit wäre auch die Zeit des billigen Geldes vorbei. Anleger fliehen in sichere Häfen, etwa den Anleihemarkt. Besonders dramatisch war der Kurseinbruch bei Siemens Energy. Der DAX-Konzern musste seine Gewinnprognose für das kommende Jahr nach unten korrigieren. Grund sind enttäuschende Quartalszahlen der spanischen Windkrafttochter Siemens Gamesa. Der Windanlagenbauer hat unter anderem mit Lieferproblemen und Projektverzögerungen zu kämpfen. Anleger straften Papiere von Siemens Energy ab. Sie verloren fast 17%. Nicht sehr erfreulich auch der Ausblick auf die Inflation in Deutschland. Nach Einschätzung der Bundesregierung wird die Teuerungsrate in diesem Jahr nicht sinken und dürfte bei 3,3% liegen, wie die Nachrichtenagentur Reuters vorab erfuhr. Vergangenes Jahr lag die Inflation bei 3,1%. Besonders steigende Energiepreise und Lebensmittelpreise haben zuletzt die Teuerungsrate nach oben getrieben.
Der Börsenbericht von Konstantin Röse. Während die Ampelkoalition alle Hände voll zu tun hat, muss die Union ihre Rolle in der Opposition noch finden. So hat das jedenfalls Friedrich Merz in diesen Tagen formuliert. Er soll auf dem Parteitag morgen nun als neuer CDU-Chef bestimmt und damit das Votum der Mitglieder bestätigt werden. Abrunden sollen diese personelle Neuaufstellung außerdem frische Kräfte in Präsidium und Vorstand der CDU. Zur Vorbereitung des Parteitags kamen heute schon, wie üblich, die Führungsgremien zusammen. Beobachtet hat das für uns Pia Behme.
Friedrich Merz will seine Partei grundlegend neu aufstellen. Der Zustand der CDU sei ernüchternd, sagte er der Süddeutschen Zeitung. Auch in der Opposition sei sie nach 16 Jahren an der Regierung noch nicht richtig angekommen. Die Aufgabenliste für den designierten Parteivorsitzenden ist lang. Ein neuer Kurs für die CDU, die Zusammenführung der Partei und dann die 4 anstehenden Landtagswahlen. Insgesamt stelle sich für die CDU die große Frage, ob sie eine Volkspartei bleiben könne, so Merz im ARD-Morgenmagazin.
Schaffen wir das, Partei in der Mitte zu sein, liberal, konservativ, sozial und dann auch damit Wählergruppen an uns dauerhaft zu binden, das wird eine schwierige Aufgabe.
Die Wahl des CDU-Politikers zum Vorsitzenden gilt als sicher, nachdem sich über 62% der Parteimitglieder in einer Befragung im Dezember für ihn entschieden hatten. Das Ergebnis des Mitgliedervotums ist zwar nicht bindend, die meisten Delegierten werden sich aber wohl daran halten. Spannend bleibt noch, wie groß der Rückhalt sein wird. Merz selbst hofft auf über 80%. Neben dem Parteichef wählt die CDU morgen auch den Rest ihrer Führungsspitze neu. Nur Silvia Breher tritt als einzige der bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden erneut an. Für die weiteren 4 Stellvertreterposten gibt es auch 4 Bewerberinnen und Bewerber. Die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien, der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer sowie die Bundestagsabgeordneten Andreas Jung und Carsten Linnemann. Weniger glatt geht es bei den übrigen 7 Posten im Präsidium auf. Hier kandidieren 4 Männer und 4 Frauen. Eine Person wird also leer ausgehen. Für Generalsekretär Paul Ziemiak gehört das dazu.
Das gehört zur Demokratie. Wenn es nur genauso viele Kandidatinnen und Kandidaten wie Plätze gäbe, wäre es ja auch wenig spannend. Für Sie nicht, wäre spannend. Für mich wäre es nicht spannend und für die Delegierten zu Hause wäre es nicht spannend. Man kann auch eine Wahl mal verlieren.
Im Raum steht, dass es die Vorsitzende der Frauenunion, Annette Wiedmann-Mautz, sein könnte, die auf einen Präsidiumsplatz verzichten muss, da es aus ihrem Landesverband eine zweite Kandidatin gibt, Ronja Kemmer von der Jungen Union. Merz hatte sich ein Mitglied der JU für die Parteiführung gewünscht. Nach Sitzungen von Präsidium und Bundesvorstand zur Vorbereitung des Parteitags sagte der scheidende CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak heute, es komme jetzt auf Geschlossenheit und Teamgeist an. Die CDU müsse gemeinsam als Mannschaft antreten. Angela Merkel wird nicht am Online-Parteitag teilnehmen und hat nach einem Bericht des Spiegels auch die Einladung von Friedrich Merz zu einem anschließenden Abendessen abgesagt. Die ehemalige Bundeskanzlerin hat dem amtierenden Parteichef Armin Laschet zudem mitgeteilt, dass sie nicht Ehrenvorsitzende der CDU werden wolle.
Die Grundfrage ist, passt so etwas noch in die Zeit? Ehrenvorsitzende und Angela Merkel ist auch dazu der Entscheidung gekommen, also es passt nicht mehr in die Zeit. Wir haben keinen Ehrenvorsitzenden und das ist eine Tradition von früher, die es jetzt auf der Bundesebene nicht gibt.
Der letzte CDU-Ehrenvorsitzende war Helmut Kohl, der seinen Ehrenvorsitz Anfang 2000 abgegeben hatte, nachdem sich die damalige Parteispitze vor dem Hintergrund der CDU-Spendenaffäre von ihm distanziert hatte. Wenn Friedrich Merz morgen auf dem digitalen Parteitag zum Vorsitzenden gewählt wird, müssen die Delegierten das Ergebnis noch per Briefwahl bestätigen. Das finale Ergebnis soll am 31. Januar veröffentlicht werden. Nach der Wahl könnte sich ein neuer Machtkampf in der CDU anbahnen. Merz hat bisher offen gelassen, ob er auch Fraktionschef und damit Oppositionsführer werden will. Der bis Ende April gewählte Amtsinhaber Ralf Brinkhaus will den Posten an der Spitze der Fraktion behalten.
Die Schwelle von 100.000 Corona-Neuinfektionen pro Tag wurde in dieser Woche überschritten. Doch dass das längst noch nicht das Ende ist, zeigt allein der heutige Tag. Da wurden 140.000 neue Fälle registriert. Und auch das dürfte sich noch, so die Erwartung, weiter steigern. Nervös wird in der Politik deshalb aber derzeit kaum jemand. Stattdessen ist wegen der besonderen Eigenschaften der Omikron-Variante sogar schon von Lockerungen zum Teil die Rede. Andere warnen aber genau davor, derzeit noch, um die Kontrolle nicht zu verlieren. Jürgen König.
Soll man die Corona-Maßnahmen lockern oder verschärfen? Das ist die große Frage, die auch auf der Ministerpräsidentenkonferenz am Montag im Berliner Kanzleramt eine Rolle spielen wird. Während etwa die bayerische Staatsregierung über Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen nachdenkt, sieht Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil, SPD, derlei skeptisch, trotz vieler weniger schwerer Krankheitsverläufe und einer hohen Immunisierungsrate. In der ARD sagte Weil:
Wir müssen ein Stück weit umdenken gegenüber den früheren Infektionswellen. Die Infektionszahlen sind wesentlich höher. Gleichzeitig die Situation in den Krankenhäusern zum Glück noch relativ weniger belastet. Und das entspricht auch den Erfahrungen in anderen europäischen Ländern. Also wir haben es mit einem neuen Gegner zu tun. Und deswegen muss man insoweit auch seine Strategie anpassen. Und die heißt für mich, wir dürfen die Pandemie nicht entgleiten lassen. Deswegen brauchen wir weiter Vorsichtsmaßnahmen. Aber wir müssen jetzt auch nicht bei Zahlen in einen, ich sag mal, totalen Lockdown zurückkehren, die wir früher nicht gekannt haben. Denn die Situation, die hat sich geändert, erfreulicherweise.
Auf eine sogenannte Durchseuchung der Bevölkerung zu setzen, um die Pandemie hinter sich zu lassen, davon will Stefan Weil nichts wissen. Zu viele Menschen seien immer noch ungeimpft, sehr viele würden in den Intensivstationen landen, viele würden sterben.
Wir sollen uns nichts vormachen. Nach Omikron wird ja das Virus nicht aus der Welt sein. Und wir werden, auch das ist eine sehr eindeutige Aussage aus der Wissenschaft, dann mit wieder neuen Virusformen zu tun haben. Und wenn wir uns ernsthaft schützen wollen, dann brauchen wir wirklich eine ganz hohe Impfquote in der ganzen Gesellschaft. Und die werden wir mit dem Tempo, das wir jetzt haben, so nicht schaffen. Man merkt schon, dass im neuen Jahr die Impfdynamik deutlich nachgelassen hat. Und das ist wirklich schlecht. Da machen wir einen Fehler.
Die Omikron-Welle hinauszögern, abbremsen, um unser Gesundheitssystem weiter zu entlasten bzw. eine Überlastung zu verhindern. Das sei derzeit das Wichtigste im Kampf gegen Corona, sagte auch Ulrike Protzer, Virologin an der TU München, und zeigte sich bei alledem in der ARD vorsichtig optimistisch.
Ich gehe mal davon aus, dass das jetzt die letzte heftige Welle ist, die uns trifft. In die Zukunft kann natürlich kein Mensch schauen, also man kann nur mit Wahrscheinlichkeiten rechnen.
Den Höhepunkt der Omikron-Welle erwartet Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach erst Mitte Februar. Dann müsse man mit mehreren hunderttausend Infektionen täglich rechnen, sagte heute der Sprecher des Ministeriums Hanno Kautz. Mit den getroffenen Maßnahmen sei es gelungen, die Entwicklung insgesamt zu verlangsamen, aber
wir müssen mit diesen steigenden Infektionszahlen rechnen und müssen uns organisatorisch darauf einstellen. Deswegen haben wir mit der Quarantäneverordnung dafür gesorgt, dass das öffentliche Leben noch stattfinden kann, gleichwohl sicher stattfinden kann, besonders in der kritischen Infrastruktur. Deswegen ändern wir das Testregime, was dazu führt, dass es da kein Nadelöhr bei den PCR-Tests jedenfalls für die kritische Infrastruktur gibt. Und deswegen konzentrieren wir wahrscheinlich auch die Kontaktnachverfolgung auf wichtige Bereiche, wie es heute schon passiert.
Angesichts knapper werdender PCR-Tests hält Karl Lauterbach es für nötig, sie demnächst bevorzugt für bestimmte Berufsgruppen einzusetzen, etwa in Gesundheitseinrichtungen. Am Wochenende will er seine Vorschläge konkretisieren.
Vor etwa einem Jahr hatte ein Gericht vorerst untersagt, die AfD durch den Bundesverfassungsschutz als sogenannten Verdachtsfall einzustufen. Dort sei man von einer weiteren Radikalisierung der AfD dennoch überzeugt, heißt es in diesen Tagen. Heute berichtete dann die Süddeutsche Zeitung, dass Ex-Innenminister Horst Seehofer einen kritischen Bericht des Verfassungsschutzes über die AfD abgeschwächt haben soll. Nadine Lindner mit den Einzelheiten.
Die Autoren verweisen auf zwei Versionen des Gutachtens aus dem Januar bzw. Februar 2021, die der Zeitung vorliegen und Unterschiede zeigen. Ein Beispiel: So sei die Aussage, dass der Islam nicht zu Deutschland gehöre, in der späteren Version zwar als diffamierend, aber nicht mehr als verfassungsschutzrelevant eingestuft worden. Der Grund für die Änderungen, so die SZ, Seehofer hatte sich in der Vergangenheit selbst so über den Islam geäußert. Der Bericht der Süddeutschen ist heikel, denn Seehofer hatte stets beteuert, sich nicht in eine Entscheidung über die mögliche Beobachtung der damals größten Oppositionspartei einmischen zu wollen. Ein Sprecher des Innenministeriums, das mit der SPD-Politikerin Nancy Faeser eine neue Chefin hat, will den Bericht nicht kommentieren und verweist auf laufende Verfahren gegen die AfD vor dem Kölner Verwaltungsgericht. Aus Parlamentskreisen gibt es unterschiedliche Darstellungen. Manche nennen die Vorstellung absurd, dass ein Innenminister Zeit finden würde, mehrere hundert Seiten Gutachten selbst zu überarbeiten. Andere bestätigen den Hergang genau so, wie er von der Süddeutschen beschrieben wurde, Seehofer habe Einfluss genommen. Der grüne Innenpolitiker Konstantin von Notz fordert gegenüber dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio Aufklärung ein, sollte der Bericht zutreffen.
Ja, ich glaube, diese Vorgänge, wenn sie so geschehen sind, werfen schwerwiegende Fragen auf. Denn es war immer klar, dass das ein sensibler Prozess, ein sensibles Verfahren in sich ist, das frei von politischen Opportunitätserwägungen sein muss.
Im AfD-Bundesvorstand ist unter anderem der Hamburger Politiker Alexander Wolf für Verfassungsschutzthemen zuständig. Er sieht die Partei in einer Annahme bestätigt.
Dass der Verfassungsschutz nicht unabhängig als rechtliche Behörde einfach agiert, sondern das, was der Minister am Ende sagt und freigibt und modifiziert, das kommt nachher an die Öffentlichkeit. Das heißt, Verfassungsschutz ist politisch gesteuert und politisch instrumentalisiert.
Das Verwaltungsgericht in Köln verhandelt am 8. und 9. März darüber, ob die Anhaltspunkte für eine Beobachtung der Gesamtpartei als Verdachtsfall wegen Rechtsextremismus ausreichen. Der Verfassungsschutz geht davon aus und hat neben dem Gutachten vom vergangenen Jahr in Schriftsätzen vom Dezember und Januar noch einmal Belege für eine Radikalisierung der Partei nachgelegt. Unter anderem geht es dabei um Chats der bayerischen AfD, in denen von Umsturz und Gewaltfantasien gesprochen wurde.
Mit einem heftigen Streit hatte das Jahr in der europäischen Energiepolitik begonnen. Die EU-Kommission schlägt unter anderem ja vor, Investitionen in die Atomkraft als nachhaltig zu deklarieren und damit finanzielle Förderung zu ermöglichen. Frankreich drängt darauf, Deutschland lehnt das ab und hat das heute auch nochmal bekräftigt, denn bis Mitternacht läuft ja die Frist für Stellungnahmen der Mitgliedsländer ab. Deutschland wiederum steht wegen der Haltung zu Erdgas in der Kritik. Astrid Korall.
Ursula von der Leyen bleibt bei ihrer Linie. In einem Interview mit einem französischen Radiosender verteidigte die Kommissionspräsidentin kürzlich den Vorschlag, im Rahmen der sogenannten Taxonomie Atomkraft und Gas als grüne Technologien einzustufen.
La taxonomie, c'est un label de contrôle.
Die Taxonomie ist ein Prüfsiegel für Finanzprodukte. Es ist für Privatanleger und es gibt den Privatanlegern Transparenz. Es zeigt ihnen, ob ein Finanzprodukt zum Übergang zur Klimaneutralität beiträgt.
La transition vers la neutralité climatique.
Allerdings gibt es Bedingungen. Gaskraftwerke sollen das grüne Siegel nur dann bekommen, wenn sie Kohleanlagen ersetzen und bis 2035 auf klimafreundlichere Gase wie Wasserstoff umsteigen. Atomkraftwerke müssen neuesten technischen Standards entsprechen und vor 2045 genehmigt werden. Außerdem muss es einen Plan für ein Endlager für den hochradioaktiven Müll geben, ab spätestens 2050. Von der Leyen betonte auch, dass jedes Land selbst über seinen Energiemix entscheidet. Gerade in Deutschland aber hagelt es Kritik von vielen Seiten. Bis heute haben die Bundesregierung um Umweltministerin Steffi Lemke und alle anderen EU-Staaten Zeit, den Vorschlag der Kommission zu kommentieren.
Diese Stellungnahme wird ein klares Nein zur Aufnahme der Atomkraft in die Taxonomie beinhalten. Das vertritt die Bundesregierung geschlossen. Das ist gut so und das werden wir an die Kommission so übermitteln.
Weniger eindeutig ist die Haltung der Bundesregierung, wenn es um Gas geht. Es soll der Wunsch Deutschlands gewesen sein, Gas übergangsweise ein grünes Label zu geben. Als Teil eines Kompromisses mit dem Atomkraftbefürworter Frankreich und Präsident Emmanuel Macron. Möglicherweise schon kommende Woche legt die Kommission ihren finalen Vorschlag vor. Große Änderungen werden nicht erwartet. Um den Plan dann noch zu kippen, müssten sich mindestens 20 Länder finden, die 65% der EU-Bevölkerung vertreten. Das aber gilt als ausgeschlossen. Denn nicht nur Frankreich setzt auf Atomkraft, sondern auch Finnland oder Staaten aus Osteuropa. Auf der anderen Seite könnte das EU-Parlament noch sein Veto einlegen. Ob allerdings die erforderliche, einfache Mehrheit von 353 Abgeordneten zusammenkommt, ist fraglich. Grüne wie Jutta Paulus lehnen die Einstufung von Atom und Gas als nachhaltig jedenfalls deutlich ab.
Eine große Sorge ist, dass man damit diese gute Idee zu sagen, wir schaffen ein europaweites Label für nachhaltige Finanzen, entwertet.
Auch in der Europa-SPD und in der EVP-Fraktion um CDU und CSU finden sich Kritiker. Österreich und Luxemburg haben bereits mit einer Klage gedroht, sollte Atomkraft tatsächlich ein grünes Siegel bekommen.
Astrid Korall und am Ende schauen wir natürlich noch in die Kommentarspalten von morgen früh. Ingrid Tramm hat sie zusammengestellt, Ralf Spengler trägt vor.
Parteitag, bei dem Friedrich Merz morgen voraussichtlich zum Parteichef gewählt wird, schreibt der Reutlinger Generalanzeiger. Noch ist unklar, ob Merz auch den Fraktionsvorsitz beansprucht. Das Thema birgt erheblichen Zündstoff, denn Ralf Brinkhaus fühlt sich in der Rolle wohl und wird sich nicht einfach vertreiben lassen. Sollte Merz ihn schassen, wäre das eine ähnliche Situation wie 2002, als Merkel ihm den Posten genommen und damit seinen Zorn bis auf den heutigen Tag auf sich gezogen hat. Die Nürnberger Zeitung vermutet:
Wenn Merz die richtigen Leute um sich schart und ihnen bei aller Führungsfunktion Raum lässt, Leben in den Flügel zu dulden, kann es klappen, gerade in der Opposition. Es ist der richtige Ort für die Union, um wieder zu sich selbst zu finden, zu einer konservativen Partei, die wie selbstverständlich soziale und liberale Standpunkte vereinbar macht und allzu rechte Positionen absorbiert. Der Kölner Stadtanzeiger warnt vor zu großen Erwartungen. Für einen echten Aufbruch ist das alles noch nicht genug. Ob Merz mehr ist als ein Mythos, als ein Bierdeckel-Steuerreform-One-Hit-Wonder, wird sich erst herausstellen. Erst dann wird man nicht nur von einem Signal, sondern von einem wirklichen Aufbruch sprechen können. Skeptisch ist auch die Frankfurter Neue Presse. Mit 66 Jahren wird es für Merz schon allein aus Altersgründen nicht leicht, der CDU ein moderneres Antlitz einzuhauchen. Doch an einer Erneuerung, Verjüngung und Verweiblichung der Partei führt kein Weg vorbei, wenn sie auf die Erfolgsspur zurückkehren möchte. Merz wird also ein Team um sich herum aufbauen müssen, das miteinander und nicht gegeneinander arbeitet. Seine Teamfähigkeit muss er aber erst noch unter Beweis stellen. Hören Sie nun Kommentare zu den diplomatischen Bemühungen für eine Lösung der Ukraine-Krise. Der nordbayerische Kurier fragt: Was kann Deutschland tun, um die Konflikte einzudämmen, die an den Kalten Krieg erinnern? Die Bundesrepublik findet sich in einer schwachen Rolle wieder. Ihre Möglichkeiten, deeskalierend zu wirken, sind begrenzt. Die Ampelkoalition hat sich kaum sortiert. Sie wünscht sich genauso wie die deutsche Bevölkerung nichts mehr als den Frieden. Auf der anderen Seite hat Putin keine Hemmungen, die Spannungen anzuheizen, während die USA glücklos agieren. Keine guten Aussichten. Nach Ansicht der Zeitung Die Welt haben die USA wieder die Führungsrolle übernommen. In dieser von Russland heraufbeschworenen Krise steckt auch etwas Positives für den Westen, denn sie hat Amerika zurückgezwungen in die Rolle als Führungsmacht der freien Welt. Gerade die Europäer hatten zeitweise ein wenig den Glauben an die Biden-Regierung verloren, nach dem Desaster in Afghanistan und dem transatlantischen Aufruhr darüber, dass Washington Frankreich im U-Boot-Deal mit Australien aufs Gröbste vor den Kopf gestoßen hatte.
Die Presseschau im Deutschlandfunk, zusammengestellt von Ingrid Tramm, vorgetragen von Ralf Spengler. Und das war der Tag im Deutschlandfunk. Am Mikrofon war Peter Sawicki. Ihnen einen schönen Abend, eine gute Nacht.